Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
eine Frau, die heute Morgen noch das ZDF Morgenmagazin moderiert hat. Sehr früh. Ich sage herzlich willkommen, Harriet von Waldenfels.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Sie waren von 7 bis 9 schon live im Fernsehen, müssen wahrscheinlich noch ein paar Stunden früher aufstehen, um dann fertig vorbereitet da reinzugehen. Gehen Sie dann nach der Sendung nochmal schlafen oder wie stellen Sie da Ihren Rhythmus um?
Ja, normalerweise schon und zwar möglichst direkt nach der Sendung, damit ich abends nicht Gefahr laufe, ganz wach zu sein, nicht wieder ins Bett zu kommen. Heute ist dieser Frühmittagsschlaf ausgefallen, damit ich hierher kommen konnte.
Und wahrscheinlich noch mal tiefer in die Themen reinwühlen, als Sie es sowieso schon machen für die Sendung. Ich habe hier eine Meldung für Sie als Fernsehfrau mitgebracht. Der britische Rechtspopulist und Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, der geht ins britische Dschungelcamp. Das heißt dort, I'm a celebrity, get me out of here. Also ich bin ein Star, holt mich hier raus, ja, zu Deutsch. Und als Grund gibt er an, sein Image aufpolieren zu wollen und ein jüngeres Publikum erreichen zu wollen. Wäre das auch mal was für Sie, Harriet von Waldenfels?
Oh mein Gott, nein, niemals. Also ist es weder was für mich, ins Dschungelcamp zu gehen, noch gebe ich zu, es zu gucken. Ich gucke das nicht.
Zu eklig?
Ja, ich weiß nicht. Zu eklig ist einfach nicht meins.
Ist ja auch. Also muss man mögen, irgendwie Menschen, die verschiedene Insekten essen, anzuschauen. Ich kenne tatsächlich ein paar in meinem Umfeld, die da doch so eine eigenartige Freude draus ziehen. Vielleicht ja auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie es uns gern, wenn das der Fall ist. Aber hier geht es heute nicht vorrangig um eklige Fernsehshows und auch nicht um eklige Radioshows hoffentlich, sondern wir gehen direkt zu den Themen des Tages. Wie immer besprechen wir das, was heute wichtig ist. Und wir schauen gleich auf die Lage im Nahen Osten. Schön, dass Sie da sind. Harriet von Waldenfels ist mein Gast hier heute in der Stundesendung und in der guten halben Stunde Podcast. Und wir beugen uns über die wichtigsten Themen dieses Tages. Heute Morgen war die deutsch-amerikanische jüdische Schriftstellerin Deborah Feldman bei Ihnen im Morgenmagazin, Frau von Waldenfels. Sie ist israelische Staatsbürgerin und wirft der Bundesregierung, so sagt sie es, eine blinde Gefolgschaft vor gegenüber der rechtskonservativen Regierung von Israel. Und das klingt so.
Ich mache es daran fest, dass es in Deutschland eigentlich schon eine sehr lange Tradition gibt, seit Adenauer da beim Claims Conference im Prinzip den israelischen Staat als den Weg zur Wiedergutmachung festgelegt hat. Ich glaube, das Problem aber ist, dass Israel sich so sehr verändert hat, seitdem diese Muster etabliert wurde, dass wir im Prinzip ein Land unterstützen, das wir gar nicht mehr kennen und das viele Israelis und Juden nicht mehr unterstützen können.
Und ich finde, diese Aussage ist es total wert, nochmal genauer hinzuschauen. Das ist ja eine Haltung, die man von einer Jüdin so erstmal jetzt nicht erwarten würde. Das sage ich jetzt im Bewusstsein, dass diese Diskussion total komplex ist und dass es vielleicht auch meinen blinden Fleck sozusagen dadurch berührt. Wie ging es Ihnen denn in der Sendung, also als Sie diese Aussage gehört haben, Harriet von Waldenfels?
Ja, absolut. Also genau in diesem Bewusstsein haben wir Sie ja auch eingeladen, weil es eben eine selten gehörte Stimme und Position ist. Von einer, sie ist Deutsch-Amerikanerin, ist Jüdin und übt eben so starke Kritik zum einen an der israelischen Regierung, aber dann, und das ist der zweite Schritt, der Ton, den Sie jetzt auch eingespielt haben, auch an der deutschen Bundesregierung in Bezug auf die Positionierung gegenüber Israel. Ich finde, diese Stimme gehört zur Komplexität dieser Lage und dieser Sache dazu. Deshalb fand ich es wahnsinnig interessant, mit ihr zu sprechen. Und sie hat einfach erzählt, dass sie auch eine immer radikaler werdende rechtskonservative jüdische Gemeinde beobachtet in Israel, aber eben auch in Deutschland. Und hat auch beschrieben, was das mit ihr macht, wie sehr sie das beschäftigt, wie sehr sie das belastet. Und dieser Ton, den Sie eingespielt haben, der bezog sich dann auf meine Frage, worin sie sehen will, dass die deutsche Bundesregierung zu blind ist, was das Vorgehen Israels aktuell im Gazastreifen angeht.
Und ich merke dann, wenn wir, da sind wir ja wirklich direkt auch schon in der Diskussion drin, ich merke dann immer, dass ich so hin und her gerissen bin, weil es ja wirklich so ein Balanceakt ist, weil ja hier in Deutschland, finde ich auch zu Recht, schon dieser Satz, wir sind solidarisch mit Israel, sehr viel Raum einnimmt. Und auf der anderen Seite aber natürlich es auch einen Raum geben muss, in dem man besprechen kann, dass nicht alles toll ist, was die israelische Regierung tut und getan hat oder in welche Richtung sie sich entwickelt. Was haben Sie denn da für diesen Balanceakt aus diesem Interview für sich mitgenommen?
Also eigentlich war sie dazu ganz klar. Ich habe sie auch gefragt, wie soll es denn gelingen, dieser Spagat, Solidarität mit den Jüdinnen und Juden auf der einen Seite zu zeigen und andererseits aber auch in Teilen möglicherweise berechtigte Kritik an der israelischen Politik zu üben. Und hat sie gesagt, das schließt sich doch gar nicht aus. Das ist doch total klar. Man kann sagen, liebe israelische Regierung, das und das macht ihr falsch. Das darf nicht sein. Stichwort, da so habe ich sie dann interpretiert, die illegalen jüdischen Siedlungen im Westjordanland beispielsweise, das sind jetzt Sachen, die nicht erst seit dem 7.10. passieren, sondern auch davor schon natürlich ein großes Problem waren, wo wir vielleicht auch zu wenig hingeguckt haben. Vielleicht hat sie da auch tatsächlich einen Punkt, dass das zu wenig scharf und deutlich seitens des Westens und auch der deutschen Bundesregierung verurteilt wurde. Dass einfach beides stattfindet und nicht jeder, der Kritik übt an Israel, ist automatisch ein Antisemit. Ich glaube, von diesem Gefühl, das in unserer Gesellschaft, glaube ich, vielleicht weit verbreitet ist, dass man Angst davor hat, daran müssen wir arbeiten. Denn das ist ja das, was sie eigentlich sagen will. Die deutsche Bundesregierung schreckt davor zurück, Israel zu kritisieren, aus Sorge davor, antisemitisch zu wirken.
Genau, das ist auch das, was ja ganz oft in der Diskussion passiert, wenn eben vorgeworfen wird, du verurteilst es, du sagst aber dann im gleichen Satz, ja, aber oder so. Also das nehme ich in meinem Umfeld ganz viel wahr. Da wird auch viel drüber gestritten tatsächlich. Jetzt hören wir ja, wenn wir nochmal zur Situation in Gaza selbst gehen, ganz viel von schlimmen Bildern. Also das Al-Shifa-Krankenhaus hat 500 Betten, kann normalerweise so Sachen wie Dialyse durchführen, also lebenswichtige Behandlungen. Und da soll sich auch weiterhin schutzbedürftige PatientInnen, auch Frühgeborene, drin befinden in dieser Klinik. Und die haben eben schon am Wochenende gemeldet, wir haben keinen Generator mehr mit Treibstoff. Also wir können zum Beispiel Frühchen nicht mehr versorgen. Da ist ja dann auch immer wieder die Frage, die sich auch uns Medien, also uns Redaktionen stellt. Wie gehen wir denn mit diesen Bildern um? Also es kursieren zum Beispiel Bilder von Frühchen, die da jetzt nicht mehr im Brutkasten sein können, weil es keinen Strom mehr gibt, die in Decken eingewickelt sind. Wie diskutieren Sie das beim Morgenmagazin? Wie weit Sie da gehen mit den Bildern?
Also ich habe jetzt in den letzten Wochen bei uns selbst beobachtet, dass wir so intensiv wie wirklich selten über jedes Bild diskutieren. Kann man das zeigen? Wollen wir das zeigen? In welcher Art und Weise? Wie zeigen wir es auch? Es ist für uns beim Fernsehen auch ein großer Unterschied, ob wir ein Bewegtbild zeigen oder ein sogenanntes Still, so nennen wir das, also ein Standbild, weil ein Foto letztlich, ist es ja ein Standbild, eine ganz andere Dynamik hat natürlich nochmal und auch weniger dramatisch wirken kann als ein Bewegtbild, in dem eben auch eine Audiospur zu hören ist. Also wir gehen da ganz bewusst mit um, was wir unseren Zuschauern auch zumuten wollen. Und trotzdem komme ich oft auch zu dem Schluss, dass wir Bilder zeigen müssen. Und ich glaube, das können wir auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zutrauen. Unsere Aufgabe als Journalist ist es, das richtig einzuordnen, zu erklären und den Zuschauer dabei auch ein bisschen an die Hand nehmen. Aber ja, Sie haben total recht, die Fülle macht's oft, die Macht der Bilder, die ist, glaube ich, für jeden von uns, vielleicht in unterschiedlichen Art und Weisen, aber durchaus belastend, ja.
Jetzt kursiert auch ein Video von der israelischen Armee. Das soll in einem Keller eines ehemaligen Krankenhauses in Gaza Stadt Räume zeigen, in denen möglicherweise Geiseln festgehalten worden sein sollen. Also da geht ein Soldat rein, filmt das, zeigt zum Beispiel ein Motorrad mit Einschusslöchern im Tank, zeigt eine Babytrinkflasche, zeigt verlassene Waffen. Sie haben schon gehört, ich nutze viel die Konjunktive, weil eben dieses Video verbreitet wird, aber eben diese eine Quelle nur da ist. Wie gehen Sie denn zum Beispiel mit einem solchen Video um? Also war das bei Ihnen Thema?
Ja, also wir handhaben es meistens so, das ist jetzt sehr kurz dargestellt, aber dass wir, wenn die Quelle der Bilder entweder die Hamas ist oder die IDF, also das israelische Militär, dass wir die Quelle einblenden, dass die Zuschauer immer identifizieren können, okay, das sind keine Bilder, die das ZDF selber gedreht hat, das sind keine Bilder, die von Nachrichtenagenturen kommen, dass das immer transparent gemacht wird. Das ist uns natürlich, das ist uns total wichtig und das versuchen wir immer ganz genau und korrekt zu behandeln.
Harriet von Waldenfels ist mein Gast hier heute im Deutschlandfunk Kultur und wir schauen gemeinsam auf die wichtigsten Themen, die dieser Tag bringt. Das hier soll angeblich eine Audiodatei von der Tagesschau sein.
Wir haben durch gestellte Aufnahmen in Intensivstationen und durch falsche Zahlen irreführend den Eindruck erzeugen wollen, dass die Intensivstationen überlastet seien. Wir haben wissentlich die häufig gravierenden und teils tödlichen Nebenwirkungen der Corona-Impfungen verschwiegen. Für all diese Lügen und die bewusste Manipulation, aber insbesondere für die Denunzierung unserer Mitmenschen, müssen wir uns ausdrücklich entschuldigen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, das war die Stimme von Tagesschausprecher Jens Riva. Das ist auf einer Pegida-Demo in Dresden gespielt worden und kursiert auch online mittlerweile. Nur, das hat nicht wirklich Jens Riva gesprochen. Da hat eine künstliche Intelligenz seine Stimme geklont und ihm Worte in den Mund gelegt. Beziehungsweise der Mensch, der mit der künstlichen Intelligenz gespielt hat, sozusagen. Man weiß nicht ganz genau, wer da der Urheber ist. Und es ist aber eben klar, dass sowas möglich ist. Mir war vorher auch schon klar, dass es möglich ist. Aber dass wir so schnell mit diesem Fall konfrontiert sein würden, puh, und Harriet von Waldenfels, wir haben auch gerade schon den Kopf geschüttelt.
Ich habe den Kopf geschüttelt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die das heute lesen oder dann dementsprechend dann auch hören, erstmal in so einem belanglosen Plauderton darüber reden. Hier hast du schon gehört, der Jens Riva und der hat doch sich jetzt entschuldigt, weil die Tagesschau so viel lügt. Ja, meinst du was? Echt? Nee, weiß nicht. Hör doch mal genau rein und so. Also das ist erstmal gar nicht so die tatsächliche Relevanz so offenbar wird und es so ein bisschen wie so ein Witz behandelt wird. Aber ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht witzig. Ich finde das sogar wirklich richtig schlimm und zwar ab dem Punkt. Und ich bin sicher, dass das, wenn man das jetzt mal hochskalieren würde und sowas würde ständig passieren und auch auf ganz anderen Ebenen und mit anderen Meldungen, dass sowas bei dem einen oder anderen Menschen hängen bleibt, also Zuhörerinnen, Zuhörer, und jemand eben nicht genau weiß, der sich nicht so damit reflektiert auseinandersetzt, ist das jetzt echt oder nicht? Und was hängen bleibt ist, die Tagesschau, die hat ja gelogen da bei der Berichterstattung über Putin oder Corona oder was weiß ich nicht. Also ich finde das überhaupt nicht lustig. Und es gab ja, ich weiß nicht, ob Sie diesen Trend mitgemacht haben, vor einigen Wochen mal so einen Trend. Ich habe den leider verpasst. Ich habe es 2 Tage zu spät gemerkt und gedacht, jetzt kann ich auch nicht mehr mitmachen. Das wäre peinlich. Da konnte man KI-generierte Videos von sich selbst erstellen, indem man dann fließend eine Fremdsprache spricht. Und das fand ich wirklich lustig. Es hat mir Spaß gemacht, wenn ich das so von Kolleginnen oder Kollegen mir angeguckt habe. Und ich hätte wirklich gerne gewusst, wie ich aussehe oder wie ich mich anhöre, wenn ich fließend Chinesisch oder Arabisch spreche. Habe ich nie probiert. Also das finde ich irgendwie sind ganz lustige Spielereien. Aber hier bei so einer ernsten Sache, ich finde, da hört der Spaß auf.
Ja, das Video, das wir gerade eingeblendet haben, oder diese Audiodatei, kommt von der Spiegeljournalistin Ann-Kathrin Müller. Die war selbst auf dieser Demo, hat das aufgenommen. Und sie schreibt auf X, auf ehemaligen Twitter dazu, willkommen im Zeitalter der KI-gestützten Desinformation. Woanders habe ich gelesen, ja, da ist jetzt eine Büchse der Pandora geöffnet. Also da sehen das viele wie sie. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich total schnell dann auch für Redaktionen stellt, was für Leitlinien können wir uns ausdenken, die sowas schnell entlarven? Wie kann man es als Medium, also die Tagesschau hat es jetzt sehr schnell gemacht mit einem sehr ausführlichen Artikel, der auch sehr viel Reichweite bekommen hat, hatte ich den Eindruck. Aber man braucht ja auch in Redaktionen, wo künstliche Intelligenz irgendwann selber auch verwendet wird oder wo wir zum Beispiel, wir hatten es vorhin schon, von Videos, die man vielleicht nicht direkt identifizieren kann, wo auch künstliche Intelligenz eine Rolle spielen kann. Also das ist, glaube ich, so eine große Aufgabe, der Journalismus sich jetzt widmen muss, sich da wirklich Leitlinien zu geben und sich zu überlegen, was machen wir denn, wenn, damit man einen Fahrplan hat auf eine Art. Mhm. Wie ist es denn beim Morgenmagazin? Diskutieren Sie da schon
drüber? Ja, das Thema geht natürlich an niemandem vorbei. Ich finde, in diesem konkreten Fall ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als Sie jetzt gerade Jens Riewer in Anführungsstrichen gehört haben. Ich fand tatsächlich, es war einigermaßen gut zu erkennen, seine Stimme, was die Stimmfarbe und so weiter angeht, die war erschreckend echt, aber seine Satzmelodie, wie er gesprochen hat, da habe ich schon gedacht, also Jens Riewer ist eigentlich so ein guter Sprecher, wenn er so sprechen würde, dann wäre er eigentlich kein guter Sprecher. Also irgendwie habe ich erkannt, dass es nicht echt war, und aber bezweifelt tatsächlich, dass das irgendwie die Menschen auf der Straße so gut differenzieren können, wie Sie und ich, die in diesem Beruf eben auch selber arbeiten und da vielleicht nochmal ein anderes Ohr für haben. Aber ja, die große Frage auch für uns Journalistinnen und Journalisten oder Medienhäuser generell ist natürlich, das auch schnell ausfindig zu machen. Also erstmal, wenn so ein Fake zum Beispiel kursiert, muss es dir auch sofort auffallen. Du musst sofort dran sein, sofort das klarstellen. Das hat ja die Tagesschau jetzt gut gemacht und sehr ausführlich. Und dass wir, was Sie jetzt angesprochen haben, auch unsere eigenen Quellen selber immer wieder hinterfragen, weil irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, an dem wir vor Bildern sitzen und selber gar nicht genau wissen, ist das jetzt eigentlich echt oder ist das KI generiert? Wie gesagt, also KI ist Fluch und Segen zugleich. Also da wird, glaube ich, noch einiges auf uns zukommen.
Ich fand es auch krass zu lesen, dass jetzt auch ganz konkret diese Audios zum Beispiel auf der Videoplattform TikTok auch kursieren. Da dann mit dem Hinweis, dass es sich um Satire handelt. Und da habe ich ein Interview mit einem Experten gelesen, der dann gesagt hat, ja, das kann natürlich einerseits dazu führen, dass das auch als humoristisch wahrgenommen wird, was eine gute Sache sein kann. Auf der anderen Seite kann das aber auch so eine Strategie sein, um sich als Verbreiter dann davor zu schützen, verklagt zu werden. Also dass man dann einfach sagt, das ist ja Kunstfreiheit, alles von der Kunstfreiheit gedeckt, was wollt ihr denn? Also auch da sehe ich nochmal, wenn wir nochmal so bei diesen Leitlinien, bei diesen Richtlinien auch bei juristischen Folgen dann sind, nochmal total viel auch, was noch eine Blackbox ist auf eine Art.
Ja, absolut. Es gab vor kurzem eine große Konferenz dazu in London mit Politikern, also es war eine internationale Konferenz weltweit, Politiker und die großen Tech-Firmen. Also es waren wirklich die CEOs da, dieser ganzen Firmen, die mit KI arbeiten und zum Teil eben auch mitentwickelt haben grundlegend. Und das fand ich so erschreckend, als ich davon gelesen habe, weil die meisten von denen warnen vor der künstlichen Intelligenz. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es der Geist aus der Flasche, der herausgelassen wurde. Und man hat jetzt echt richtige Probleme, den so wieder reinzudrücken. Also ich glaube, es kann ganz viel, ganz Tolles für uns, für die Menschheit bringen, wenn, und das wird die große Herausforderung, wir es schaffen, gute Regeln dafür zu etablieren, dass wir wissen, was soll KI uns bringen, wo sind die Grenzen und wie gehen wir auch damit um. Und ich glaube, das ist jetzt auch sowieso, es führt vielleicht zu weit, aber nicht nur ein Thema, was für uns in Deutschland gilt, sondern das muss natürlich europaweit geregelt werden. Das EU-Parlament beschäftigt sich ja schon damit, aber wir wissen, das dauert alles ein bisschen. Ich glaube, die frühesten Gesetze kommen dann 2025. Also da müssen wir vielleicht einfach auch tatsächlich das noch ernster nehmen, als wir es im Moment tun.
Harriet von Waldenfels moderiert das ZDF Morgenmagazin und sie ist mein Gast hier heute im Deutschlandfunk Kultur, nachdem sie heute Morgen schon sehr früh aufgestanden ist, haben wir gelernt. Und wir kriegen jetzt Besuch. Ich freue mich sehr, Frau Waldenfels, dass Sie einen Überraschungsgast mitgebracht haben. Die Telefonleitung steht schon. Ich habe keine Ahnung, wer da gleich zu uns sprechen wird, aber ich möchte vorher von Ihnen noch wissen, Frau von Waldenfels, ist das eine Person, die Sie so gut kennen, dass Sie sie zu Ihrem Geburtstag einladen würden?
Ich muss mich erstmal bei dem Gast entschuldigen, weil die Antwort lautet ehrlich gesagt nein, so gut kennen wir uns nicht. Aber wer weiß, was noch werden kann draus.
Ich bin gespannt. Da höre ich schon ein Lachen aus der Leitung. Dann frage ich direkt mal, wer lacht denn da? Hier ist Jana Münke von Deutschlandfunk Kultur. Mit wem sprechen wir?
Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich sagen darf.
Doch, Sie dürfen jetzt dürfen Sie die Katze aus dem Sack lassen.
Mein Name ist Insatine Eich, ich bin Meteorologin, Klimaforscherin, trainiere als angehende Astronautin und mache noch ein paar diverse andere Dinge. Aber ja, tatsächlich wohnen wir gar nicht in der gleichen Stadt.
Okay, also das erklärt dann auch die Geburtstagseinladung. Ich hatte gerade so den Impuls, einfach nur wow zu sagen. Also ich habe ihr Gesicht vor meinem Auge. Ich habe mehrere Interviews oder auch Dinge über sie gelesen, gesehen. Wow. Was beschäftigt Sie denn gerade, Frau Thiele-Eich?
Jetzt gerade ganz in diesem Moment.
Gerne. Oder auch in Ihrem Alltag, wie Sie
so
mögen.
Ganz banal kann ich sagen, hat mein Laptop gerade beschlossen, den Geist aufzugeben. Oh. Das ist immer so das Schöne, wo man dann so ganz plötzlich, so mitten in der heißen Phase, ich bin nämlich kurz vor dem Mutterschutz, so durch solche Dinge noch so ein bisschen droht, aus der Bahn geworfen zu werden. Aber ich glaube, wir kriegen das alles hin. Aber das ist ganz banal, das ganz Konkreteste heute.
Ja, das glaube ich manchmal. Das heißt, Sie müssen eigentlich quasi vor dem Mutterschutz noch, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, ein paar Sachen organisieren, bevor Sie dann sagen können, jetzt wird das Training mal kurz ausgesetzt.
Ja, es ist tatsächlich, wir sind bei der Astronautin gerade eher in einer politischen Arbeitsphase und nicht in einer konkreten Trainingsphase. Das kriege ich, glaube ich, ganz gut so, auch jetzt ein paar Tage hin, bis ich Ersatz habe. Aber es kam, ich durfte gerade ein Buch veröffentlichen zu Wetter und da stehen ein paar Reisen an und auch ein paar andere Tätigkeiten noch und ich arbeite ja auch noch an der Uni. Und das alles so jetzt kurz umzudisponieren, wird vielleicht heute noch ein paar Stunden dauern, aber ich glaube, dann wird der Rest der Woche auch wieder glatt laufen, hoffe ich zumindest.
Harriet von Weinfeld, Sie haben gerade ungläubig den Kopf geschüttelt. Warum haben Sie Frau Thiele eigentlich eingeladen?
Ich habe Insa neulich, wir duzen uns, dafür darf ich jetzt Insa sagen, neulich auf einer Veranstaltung kennengelernt. Dort saß sie auf dem Panel und hat dort gesprochen, wie es so ist, als erste deutsche Frau möglicherweise ins All zu fliegen. Und dann hat sie ganz nebenbei erzählt, ja, aber jetzt kriege ich ja erstmal Kind Nummer 5. Ich glaube, das darf ich erzählen, weil das sehr viel, das sagt schon sehr viel aus. Und ich war so beeindruckt darüber, also wie man das schafft, rein körperlich, logistisch, emotional, das alles unter einen Hut zu bringen. Da hatte ich ganz viele Fragezeichen im Kopf. Und dann habe ich anschließend ein Interview mit Insa gesehen zum Thema Wetter. Sie hat ja gerade ihr Buch angesprochen. Also daran fand ich ganz viel auch interessant, die Auswirkungen von Wetter auf uns, auf den Körper, auf die Gesundheit, die ganzen Zusammenhänge. Also ich habe großen Respekt davor, wie man so viele verschiedene Themen so leidenschaftlich irgendwie bespielen kann und nebenbei auch noch 5 Kinder in die Welt setzt. Also die Frau hat viele Facetten, über die man reden kann, habe ich gedacht. Und darum habe ich sie eingeladen.
Ja, mega. Frau Thiele, eigentlich, mir ist jetzt gerade direkt gekommen, ich finde auch, wenn jemand mit dem 5. Kind schwanger ist, dann kann man das ansprechen. Gleichzeitig wünsche ich mir eigentlich eine Gesellschaft, in der das nicht mehr unbedingt eine Rolle spielt. Also in der man sozusagen nicht betonen muss, wie beeindruckend das ist. Ich glaube, wir wissen alle, dass das ist, wie soll ich sagen, das ist, dass wir da noch nicht sind. Aber wie geht's Ihnen denn so mit dieser Situation? Also nervt Sie das eher, wenn man das immer wieder anspricht oder nicht?
Ja, das ist so ein ganz, dieses Paradox, als ich die Ausschreibung für wir suchen die erste deutsche Frau, die auf die Raumstation fliegt, für eine Forschungsmission gesehen habe, war ich wirklich so, erste deutsche Frau, so wie kann das eigentlich 2016, 2017 noch sein? Und dann ist es mir erst aufgefallen, ich bin in den USA groß geworden und da zählt man Frauen nicht mehr, zumindest nicht in der Raumfahrt, zählt man die nicht mehr auf Fotos oder guckt, ob überhaupt eine drauf ist. Und da ist es, ist alles schon viel, viel weiter. Also da ist die erste Mutter im Mutterschutz angerufen worden. Ich glaube, es war irgendwann in den 80ern, Anfang der 80er. Und es wurde gefragt, hier, du kannst in einem Jahr fliegen. Und sie ist dann mit einem Jahr alten Baby mit dem Shuttle ins All geflogen. Und das ist vollkommen, also das war da für mich als Kind, habe ich das da so vorgelebt bekommen, dass man da gar nicht mehr drüber redet. Oder maximal in der anderen Version, dass dann ein Alexander Gerst genauso gefragt wird. Ach, wie machen Sie das eigentlich mit Ihrer Familie? So, und da sind wir halt noch nicht so ganz. Also ich erlebe schon mehr, dass Väter auch mehr thematisieren, auch dann gerne, wenn ich dann auf einem Podium bin, dann thematisieren sie gerne auch von ganz alleine, dass auch sie sich um Elternschaft aktiv bemühen. Also das merke ich schon. Aber es ist tatsächlich gerade noch so, dass diese erste deutsche Frau im All hat dann leider noch so diesen Aufmerksamkeitsfaktor, den man dann auch irgendwie, auch wenn man es doof findet, dass das noch so betont werden muss, dass Frauen auch ins All fliegen können, natürlich dann trotzdem nutzt, um es eben zu zeigen, also um es eben sichtbar zu machen. Weil wenn die erste dann im All war, dann kann auch irgendwie die zweite, dritte und hoffentlich 10., 11. kommen. Und erst dann sind wir ja an dem Punkt, wo man nicht mehr guckt, was ist es denn jetzt? Und also das ist so ein ganz, ganz paradoxer Gedanke, mit dem ich selber auch am Anfang meine Schwierigkeiten hatte. Und jetzt sehe ich es pragmatisch und denke mir, ich habe nun mal jetzt gerade einen Riesenbauch. Wie will man das denn nicht thematisieren? Ich würde mir da nur immer wünschen, dass halt dann die Leute, die mich interviewen, jetzt nicht hier, aber so allgemein gesprochen, dann auch halt einfach bei Männern einfach mal nachfragen und sagen, haben Sie eigentlich auch Familie und wie machen Sie das eigentlich mit Ihrem Job? Der ist ja ganz schön herausfordernd. Wie kriegen Sie das denn hin? So. Und da sehe ich schon so ein bisschen mehr Bewegung in den letzten Jahren.
Ich glaube, es kommen wahrscheinlich 2 Punkte, wenn ich das ergänzen darf, in diesem konkreten Fall bei Insa Thiele Eich noch hinzu. Also erstens sind 5 Kinder per se schon mal ein Hinhörer und es sind eben nicht nur 2 Kinder, wie bei vielen anderen arbeitenden Frauen zum Beispiel.
Gruß an meine Mutter. Ich bin die erste von 5.
Ich habe auch 2 Kinder und das ist irgendwie schon weniger Thema, als wenn man das 5. Kind jetzt bekommt. Und das andere ist natürlich, sie ist Astronautin. Also es ist auch nicht irgendein Job, sondern meine laienhafte Vorstellung davon, als, wie man so als Astronautin lebt, bedeutet schon, oh, da muss man aber auch ganz schön fit sein. Und also die meisten Frauen kämpfen schon danach, nach einer Schwangerschaft damit irgendwie, dass man die Schwangerschaft nicht mehr sieht, aber dann auch noch Astronautin zu sein. Also das nur so als Entschuldigung für alle, die das vielleicht mal fragen in diesem Zusammenhang. Aber ja, natürlich, ich habe ja schon gesagt, es gibt auch viele andere ganz interessante Aspekte, mit denen sich Insa Thiele Eich beschäftigt.
Und Frau Thiele Eich, ja, dann gehen wir doch gerne nochmal zu einem anderen. Sie haben Ihr Buch angesprochen. Ich habe momentan das Gefühl, dass doch auch gesellschaftlich es sich jetzt so entwickelt hat, dass viele doch zwischen Wetter und Klima unterscheiden können. Also diese Frage, das ist doch nur Wetter, kommt nicht mehr so oft. Würden Sie da mitgehen oder sagt Ihr Buch was anderes?
Tatsächlich ist das Buch hauptsächlich und primär ein Wetterbuch, in dem es darum so ein bisschen, oder das, was das Schöne daran für mich war tatsächlich, dass ich selber nochmal als Klimaforscherin bin ich natürlich sehr in der Klimawelt unterwegs und auch tatsächlich auch mittlerweile auch als Kommunalpolitikerin im Klimaschutz aktiv oder deshalb in der Kommunalpolitik aktiv geworden, sodass ich, dass es mir ganz gut tat, nochmal so zu entdecken, dass Wetter auch einfach Spaß macht. Also das Buch tatsächlich hauptsächlich Wetter und was es da alles an tollen Facetten gibt, wie es unsere Sprache beeinflusst, Kunst, Mythen und Legenden oder auch wie bröselig unsere Kekse sind. Also all solche Dinge kommen im Buch auch vor, aber auch Grundlagen und da halt eben auch diese Unterscheidung zwischen Wetter und Klima. Und tatsächlich glaube ich schon, dass es da einen Unterschied gibt, dass das schon angekommen ist, aber leider, weil oft Leute das so ausnutzen als Gegenargument, so, ja, aber das ist ja Wetter, nicht Klima, ohne dass sie wirklich verstehen, was sie da eigentlich sagen. Deswegen, ich weiß nicht, ob das so wirklich überall schon komplett verstanden ist, dass das eine durchschnittliche Betrachtungsweise über ganz viele Jahre und auch viele oder größere Regionen ist und das andere punktgenau jetzt im Moment instantan über mir stattfindet. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, grundsätzlich haben wir in der Gesellschaft schon verstanden, dass gerade ein menschengemachter Klimawandel existiert.
Wenn ich mal eine Frage an der Stelle stellen darf zum Thema Wetter, den entscheidenden Satz aus dem Buch, ich habe das Buch jetzt nicht ganz gelesen, ich habe ein bisschen reingeblättert, aber es heißt ja, Wetter entscheidet, wie es uns geht. Und ich glaube, Wetter ist ein Thema, das uns alle interessiert, ob wir wollen oder nicht. Wir reden irgendwie gefühlt jeden Tag drüber und man guckt in seinem Telefon die Wettervorhersage nach und ärgert man sich, wenn es nicht stimmt oder es stimmt oder wie auch immer. Weil ich habe das zum Beispiel persönlich gar nicht, ich bin gar nicht wetterfühlig. Ich habe nie das Gefühl, oh, jetzt ist es schwül, ich kriege Kopfschmerzen oder irgendwie solche Sachen. Aber ich glaube, ich brauche da ein bisschen mehr Toleranz gegenüber den Menschen, die das so sagen. Habe ich das so richtig verstanden? Weil Wetterfühligkeit gibt es ja tatsächlich. Also Wetter macht schon was mit uns, oder?
Ja, tatsächlich ist das aber auch noch gerade ein Bereich, der aufgrund der Komplexität des Körpers, also einmal ist unser Körper ja auch noch gar nicht komplett verstanden, und aufgrund der Komplexität des Wetters, weil das hat ja auch ganz viele verschiedene Parameter. Wir können zum Beispiel gar nicht überall den exakten Zustand der Atmosphäre und des Wetters ja erfassen, weil wir ja gar nicht überall die Messinstrumente auch überhaupt haben. Wir sind da zwar ganz gut schon mittlerweile, aber man kann das gar nicht punktgenau sagen. Also in Berlin zum Beispiel, für mich in Bonn ist es ja schon ganz unterschiedlich und da auch nochmal in einzelnen Straßenzügen ja auch nochmal unterschiedlich. Je nachdem, ob man jetzt vielleicht sogar Bäume in der Straße hat oder nicht, kann da eine ganz unterschiedliche Temperatur herrschen. Und das ist so komplex, dass die Studien dazu sehr schwierig sind. Aber dass es Wetterfühligkeit gibt, das möchte man tatsächlich auch nicht absprechen. Und es gibt sehr viele Menschen, die führen zum Beispiel auch so ein Tagebuch dazu mit Wetterfühligkeit, sodass man individuell gucken kann, welche Situationen sind für mich speziell schwierig. Und ich kenne schon Menschen, die tatsächlich auch diese Hormonausschüttungen von Sonnenlicht tatsächlich sehr brauchen. Also ich brauche das auch nicht so sehr. Also ich kann mich auch gut mit Kaminfeuer oder mit einer Tasse Tee durch die dunkle Jahreszeit retten und ein bisschen Kerzenlicht. Aber ich kenne tatsächlich auch Menschen, die wirklich beim Sonnenlicht da ein bisschen mehr reagieren, wenn das über einen zu langen Zeitraum fehlt. Deswegen, also mir geht es da auch so. Ich würde mich jetzt auch nicht als wetterfühlig bezeichnen, aber dass es das gibt, würde ich durchaus anerkennen.
Und Sie werden lachen. Gerade als Sie von der Sonne sprachen, ist hier in Berlin die Sonne rausgekommen und scheint ins Studio. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Frau Dr. Insa Thiele Eich. Sie ist Meteorologin, möchte als erste Frau ins All. Und ich sage es nochmal, ich glaube mit Erlaubnis, weil wir drüber gesprochen haben, ja, und weil wir es als Thema haben. Sie ist kurz vor dem Mutterschutz, ist schwanger mit dem 5. Kind. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Harriet von Waldenfels, die Dr. Insa Thiele Eich mitgebracht habt. Und ich konnte das hier jetzt so flüssig sagen, weil ich einen Überraschungszettel von meiner Redakteurin erhalten habe. Und weil wir es am Anfang von Geburtstagen hatten, ob sie sich gegenseitig auf Geburtstage einladen. Ich glaube, wir können festhalten, es gibt bald einen Geburtstag von ihrem fünften Kind und wir wünschen alles Gute dafür die nächste Zeit.
Alles Gute.
Dankeschön.
Harriet von Waldenfels moderiert das ZDF Morgenmagazin, arbeitet da auch als Reporterin und sie ist heute mein Gast hier in der Sendung, um auf die Themen des Tages zu schauen. Heute um 14 Uhr ist für die Partei Die Linke ein ziemlich wichtiger Termin. Die Bundestagsfraktion plant ja ihre Auflösung, nachdem Sarah Wagenknecht und 9 weitere Abgeordnete aus der Partei ausgetreten sind. Und wann genau das passieren soll mit der Auflösung der Fraktion, das will Die Linke heute bei einem Treffen entscheiden. Die Linke verliert damit, das ist schon klar, ihren Fraktionsstatus. Und Dietmar Bartsch war heute bei Ihnen, Frau Waldenfels, in der Sendung im Morgenmagazin. Und er hat von einem Tag gesprochen, der keine Freude bringt. Aber er hat auch das hier gesagt.
Es ist das Ende der Fraktion, aber es ist die Chance für einen Neustart.
Ich muss ja sagen, ich musste schmunzeln. Der hat es echt geschafft, von einem Neustart zu sprechen an so einer desaströsen Situation. Muss man ihm angesichts des Abgrunds, an dem die Linke steht, vielleicht auch anrechnen?
Ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, der wirkte schon so abgeklärt. Das ist jetzt, es hat sich so lange abgezeichnet durch diese ewigen Querelen mit Sarah Wagenknecht, ob sie jetzt austritt oder nicht, ob sie eine neue Partei gründet oder nicht. Irgendwie war klar, er hat das lange, lange kommen sehen und jetzt ist es soweit. Jetzt ist heute sozusagen der Tag, an dem sie beschließen, wann der Tag sein wird, an dem die Fraktion wirklich aufgelöst wird. Also diese Liquidation, wie es so martialisch heißt, was aber tatsächlich ein Begriff aus dem Abgeordnetengesetz ist, wird eben heute eingeleitet. Und ja, er hat natürlich auch dann ganz klug versucht, das Gespräch sozusagen in die Zukunft zu richten und zu sagen, ja, wir wollen jetzt mal drauf gucken, wie es denn weitergeht und wollen das als Chance für uns begreifen.
Können ja auch noch mal hören, wie er das formuliert hat.
Es liegt an uns, ob wir es wirklich schaffen, Politik, Politik und nochmals Politik zu betreiben oder ob es weiterhin Auseinandersetzungen gibt. Das interessiert die Leute nicht. Die wollen angesichts der Herausforderungen, ob Heizungsgesetz oder, die wollen linke Antworten und die wollen linke Kritik an der Bundesregierung hören.
Da hat man auch ihr kurzes zwischengehört. Mir ging es bei dieser Aussage so, dass ich dachte, okay, da hätte er vielleicht auch die Chance nutzen können, direkt mal einen Inhalt zu setzen. Oder ist das zu früh? Also, weil die Linke ja tatsächlich seit sehr langer Zeit, der immer wieder vorgeworfen wird, ihr schafft es nicht, mit euren Inhalten durchzudringen. Weil vielleicht wird, glaube ich, manchmal unterstellt, ihr habt vielleicht auch gar keine, so jetzt polemisch gesagt. Ist natürlich die Frage, ist dann ein solcher Tag, an dem es erstmal um Auflösung geht, schon der Tag, an dem man sagen kann, das ist übrigens das Thema, mit dem wir dann rausgehen wollen. Vielleicht ist es zu früh, aber ich hätte vermutet, dass das schon auch eine Möglichkeit gewesen wäre, da mal so einen Haken schon zu setzen, schon mal so einen Ausblick zu wagen.
Ja, was heißt zu früh? Also andererseits kann man auch sagen, die Themen, die liegen seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren im Grunde genommen auf dem Tisch, ja, also Wohnraummangel, Renten, soziale Einkommensverteilung, soziale Strukturen, der Arbeitsmarkt, das sind per se erstmal alles Themen, die eigentlich einen Elfmeter bedeuten würden für die Linke, aber irgendwie schafft es diese Partei nicht, diese Themen für sich auch umzusetzen und diesen Elfmeter zu verwandeln. Da kommt dann die AfD von der anderen Seite und besetzt diese Themen und greift sozusagen Wählerinnen und Wähler ab, vor allen Dingen, wenn wir mal auf den Osten gucken. Also die Linke ist hier ursprünglich auch mal angetreten, die Stimme des Ostens zu sein. Jetzt hat auch Gregor Gysi gesagt, das haben wir vernachlässigt, das haben wir nicht gut genug gemacht, das haben wir vergessen. Die Themen, die sind da und ich glaube, dass heute ein Tag war, der so ein bisschen abgehakt werden wollte, jetzt auch erstmal von der Fraktion. Dietmar Bartsch hat ja vor ein paar Wochen auch schon nochmal gesagt, wir wollen wieder die Stimme des Ostens werden. Die Osten ist die Herzkammer der Linken, hat er, glaube ich, ein bisschen pathetisch formuliert. Die Frage ist, ob sie das jetzt wirklich schafft, das auch umzusetzen. Wieso sollte sie jetzt besser sein in einer Sache, die sie bisher auch schlecht gemacht hat? Also ich habe daran noch meine Zweifel. Und ja, es lag bestimmt auch an den Personen, an den Streitereien, die es gab. Aber jetzt Sarah Wagenknecht weg. Ich weiß nicht, ob der nächste Streit zwischen anderen Politikern nicht schon sozusagen auch schon droht.
Apropos Sarah Wagenknecht, die wird ja eben mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht voraussichtlich im Januar eben eine neue Partei gründen. Das heißt, spätestens da wäre dann die Fraktion sowieso Geschichte. Deswegen ja auch heute der Termin, dass die das ein bisschen geordneter hinkriegen. Es ist ja dann wahrscheinlich, dass es dann zwei sogenannte parlamentarische Gruppen gibt im Bundestag. Also die 28 linken Abgeordneten, die da noch übrig sind und Wagenknecht mit ihren UnterstützerInnen andererseits. Eine Gruppe, das, Sie hatten ja gerade den schönen Begriff der Liquidation schon reingebracht, aber eine Gruppe, eine parlamentarische Gruppe ist eben auch so ein Begriff, ne? Die hat im Vergleich zu einer Fraktion viel weniger parlamentarische Rechte, bekommt weniger finanzielle Unterstützung und da geht es dann auch ganz konkret drum, ne? Dass die Geschäftsstelle der Fraktion aufgelöst wird. Ist denn dann aber eine Sarah Wagenknecht, die ja dann jetzt erstmal zur Europawahl antreten will mit ihrer neuen Partei, die linke Stimme, die dann ja, ich sag jetzt mal, den Ballon wieder aufblasen kann. Ich muss da nur an die Tagesschau denken. Die hatte als Titelbild so einen kleinen linken Ballon, der irgendwie so halb die Luft raus war und da so ein bisschen unmotiviert rumlag.
Gute Frage. Also ich glaube, dass Sarah Wagenknecht vor allen Dingen durch ihre Bekanntheit und ihre Persönlichkeit punktet. Die Frau hat ja wirklich, ist eine Erscheinung. Die hat eine bestimmte Aura, ganz viele Menschen beschreiben sie als sehr sympathisch, als wahnsinnig nett, auch im Umgang, unabhängig jetzt davon, was man mal inhaltlich von ihren politischen Positionen so hält. Und ich glaube, dass sie viele Wählerinnen und Wähler nach wie vor anspricht. Die Wählerschaft an sich, das Klientel der Wählerschaft wird sich möglicherweise ändern. Ich habe trotzdem auch viele Fragezeichen im Kopf, wenn ich mir dieses Projekt von ihr so angucke. Das heißt dann Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, deren Vorsitzende sie selber aber gar nicht sein will. Das soll dann Amira Mohamed Ali machen, weil die anscheinend besser organisieren könne. Also das finde ich irgendwie
den Anspruch fand ich auch nicht.
Auch ein bisschen fragwürdig. Wenn sie das jetzt so gründen will, dann sollte sie das selber doch vielleicht machen. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber das ist ja durchaus auch ein riskantes Unterfangen für sie. Also wenn das nicht klappt, dann hat sie zum einen die Linksfraktion zerstört und dann ist das neue Projekt auch noch ein Flop. Was macht sie dann eigentlich? Also
vielleicht wieder so ein Bündnis mit Namen Aufstehen gründen, was sie ja auch schon mal hatte und was auch nicht so gut funktioniert hat. Wer weiß.
Ja, vielleicht. Ja.
Ich sage an dieser Stelle danke, Harriet von Waldenfels. Sie moderiert das ZDF Morgenmagazin. Sie war mein Gast heute und wir schauen gleich darauf, was die Lehren der Grünen in Bayern einen Monat nach der Wahl so ergeben haben, was sie für Lehren gezogen haben. Und ich sage erst aber mal vielen Dank, Harriet von Waldenfels.
Und ich sage vielen Dank für die Einladung.